Also wir sind hier in einem neu eröffneten Chipotle. Der Laden ist preschen voll, Massen über Massen. Und wir sind hier zu dritt, das ist das, was wir geholt haben. Also einmal ganz normal hier Chips, dann haben wir hier einen, das ist glaube ich ein Burrito, das andere ist ein Salat, und das andere sind Tacos, drei Getränke dazu, Guacamole und ein bisschen was. Das Ganze hat gekostet 280 Dirham, das sind so ungefähr 70 Euro. Also das ist schon für ein Restaurant zu dritt wäre es günstig, für Fast Food ist es schon recht teuer. Jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt. Also Statement mal hier zum Essen. Ne? Hier ist es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein allzu großer Fan von mexikanischem Essen. War ich auch vorher schon nicht. Und von zu Fast Food, was alles so aus Plastikverpackungen da rauskommt, schon mal gar nicht. Muss ich allerdings sagen, es war ziemlich gut. Ne? Also ich fand es eigentlich ganz lecker. Wenn du mir das also auf dem richtigen Teller servierst und in einer etwas schöneren Umgebung, dann fand ich es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich kann also verstehen, dass Leute das Ganze feiern. Und wie gesagt, der Laden war preschen voll. Das kann man jetzt, muss man jetzt nicht überwerten, weil das ist der erste Laden, den es hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt. Deswegen ist das Ganze natürlich immer so ein bisschen gehypt. In Deutschland gibt es ja genau einen Laden in Frankfurt schon seit Jahren, da waren wir auch schon mal. Das fand ich damals eigentlich auch ganz gut. Also vom Essen her würde ich sagen, das passt. Und jetzt schauen wir uns mal die Akte an, denn das ist ja viel, viel spannender. Ich bin zurück im Büro und jetzt schauen wir uns mal die Chipotle-Akte ein bisschen eher aus einer analytischen Sicht an, weil vielen von euch geht es vielleicht so, ihr seht irgendwo ein Produkt, ihr nutzt irgendwo ein Produkt und dann bildet ihr euch eine Meinung darüber. Jetzt in dem Falle von Chipotle, ne, was hätte ich jetzt aus dem Restaurant mitgenommen? Also Essen fand ich, wie gesagt, ganz gut. Ne? Wie gesagt, die Servierform ist immer die eine Sache, aber das Essen als solches fand ich eigentlich für ein Fastfood-Konzept ziemlich gut. Und der Laden war natürlich brechend voll. Und ich kenne natürlich Chipotle aus Amerika beispielsweise und da habe ich es auch schon gesehen und die Läden laufen in der Regel recht gut. Ne? Und das wäre für mich so der erste Punkt, wo ich sagen würde, okay, jetzt schau dir doch mal bitte die Aktie an und guck dir mal an, wie das Ganze läuft. Und das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Selbst wenn ich jetzt rausgegangen wäre und hätte gesagt, hey, mir schmeckt das Essen überhaupt nicht, ich würde aber sehen, dass total viele Menschen da immer hingehen, dann ist die Aktie ja trotzdem aus meiner Sicht heraus kaufenswert, wenn sie sich dann als gut darstellt. Also nur weil ich vielleicht eine negative Erfahrung mit einem Produkt habe, heißt das noch lange nicht, dass es allen anderen auch so gehen muss. Ich hatte das gesagt bei McDonald's. Ich gehe beispielsweise auch eigentlich nie zu McDonald's essen. Die Aktie ist auch bei mir am Langfristdepot. So. Jetzt schauen wir uns mal CMG an. Übrigens, der ein oder andere hat im letzten Video geschrieben, die gehört bestimmt oder die ist bestimmt auch in deinem Langfristdepot. Und nein, ich sage das gleich vorweg, ich habe aktuell diese Aktie nicht im Depot. Ne? Also ich habe sie nicht, deswegen auch ganz spannend, sich das mal anzuschauen. So, was mache ich immer als allererstes? Als allererstes möchte ich immer etwas über die Firma wissen. Und der einfachste Weg ist tatsächlich neben der Webseite des Unternehmens, da schauen wir auch gleich drauf, Wikipedia. Und da will ich euch einen kleinen Trick zeigen, und zwar, wenn ihr hier auf Wikipedia geht, also gibt da einfach eine Suchmaschine, CMG, also die Aktie Chipotle Wiki, und dann kommt ihr da hin. Und was viele von euch machen, ist natürlich, dass sie dann hier oben die deutschen Seiten nehmen. Ne? Also sie zum Beispiel jetzt hier sagen, hey, ich schaue mir mal die deutsche Wikipedia-Seite an und dann seht ihr, dann sieht das Ganze so hier aus. Ne? Da steht eigentlich nicht allzu viel drin. Und das ist ein großer Fehler, weil, wenn wir nämlich mal zurückgehen, nochmal hier auf die englischsprachige Seite, dann seht ihr, dass da relativ viel drin ist. Und wenn ihr mit dem richtigen Browser seid, könnt ihr das ja zum Beispiel hier auch ganz, ganz simpel übersetzen. Und dann habt ihr hier nämlich wahnsinnig viel an Informationen. Und das ist natürlich immer wichtig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. So, also gehen wir mal hier zurück. Was kenne ich von Chipotle oder was ist für mich jetzt interessant? Also zum einen, Firma gibt es seit 1993, das heißt, es ist also auch keine kleine Firma mehr, sondern die ist jetzt schon über viele, viele Jahre gewachsen. Das sind jetzt mittlerweile auch über 30 Jahre. Sie hat weltweit mittlerweile 3.500 Restaurants, also auch eine gewisse Größe, was natürlich auch zeigt, dass sich das Ganze in irgendeiner Art und Weise bewährt haben muss. Die Länder, die es momentan gibt, sind natürlich hauptsächlich Amerika, es gibt Kanada, Frankreich, in Deutschland habe ich zum Beispiel nicht gewusst, steht hier in in Deutschland gibt es zwei Restaurants, und zwar zwei in Frankfurt. Wer jetzt von euch aus Frankfurt ist, vielleicht könnt ihr mir das bestätigen. Eine gibt es in der Zeil und eine woanders. Also sagt mir mal, ob das tatsächlich so ist. Gibt es tatsächlich in Frankfurt zwei Restaurants von Chipotle? Und dann sind natürlich auch so ein paar Sachen drin, die ganz spannend sind. Zum Beispiel, wenn man hier ein bisschen nach unten scrollt, dann sieht man oder kann man lesen, dass zum Beispiel McDonald's mal beteiligt war an Chipotle, damals 300 Millionen investiert, für 1,5 Milliarden wieder verkauft ihren Anteil, aber schon fast 20 Jahre her. Also das ist ziemlich interessant. Und dann gab es etwas, und da, als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil da konnte ich mich noch gut erinnern. Nämlich, man hatte im Jahr, man hat mal 2008 hat man mal Norovirus gehabt, und 2015 gab es mal E. coli und auch nochmal Norovirus, und das hat dann damals die Aktie ein bisschen runtergebracht, und danach hatte ich sie nämlich mal gekauft. So, also schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt hier auf Wikipedia oder guckt es euch besser selber mal an, dann kann man natürlich mal hier auf die Webseite gehen, und meistens auf den Webseiten ist eins, wenn man nach unten scrollt, dann findet man hier unten immer diesen Punkt Investors, und da kann man drauf gehen, kann man sich dann die ganzen offiziellen Zahlen anschauen, also da findet man die ganzen Locations und alles, aber man findet eben auch die ganzen offiziellen Zahlen. Und hier das nächste, und das ist schon mal spannend, nämlich das nächste ist, dass Chipotle seine nächsten Zahlen am 29. Oktober diesen Jahres veröffentlichen will. So, und jetzt ist es für mich schon mal eine ganz, ganz klare Sache. Wenn ich die Aktie nicht besitze und egal, was ich heute hier herausfinde, ob ich die Aktie gut finde oder ob ich die Aktie schlecht finde, ich würde sie nicht vor den Earnings kaufen. Also ich würde sie nicht vor den Earnings kaufen. Warum? Weil Earnings natürlich immer eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. Und als Händler möchte ich natürlich als allererstes immer eins, Unsicherheit vermeiden. Und deswegen, wenn ich nicht investiert bin, würde ich sagen, okay, komm, dann warte einfach noch die paar Tage. Das ist von mir aus betrachtet hier, heute ist der 21., als ich das Video aufnehme. Das sind gerade mal 8 Tage. Einfach 8 Tage warten, ne? Weil was kann schon passieren? In dem einen Fall, die Aktie geht seitwärts, okay, dann kann ich sie, wenn ich möchte, immer noch kaufen. Die Aktie überrascht irgendwie negativ, dann fällt sie nach unten, dann bin ich froh, dass ich sie nicht gekauft habe. Oder die Aktie überrascht positiv, dann geht sie nach oben. Ja, und lieber kaufe ich sicher zu einem etwas höheren Preis, als jetzt in so eine Unsicherheit hineinkaufen. Okay, so. Wir können uns hier noch ein paar Sachen anschauen. Also zum Beispiel bei Finviz findet man dann ganz interessante Sachen. Zum Beispiel hier diesen Punkt, dass 87% der Aktien von Institutionellen gehalten werden. Also das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Institutionelle Anleger sind also hier zu 87% beteiligt. Warum ist das interessant zu wissen? Naja, weil solche Aktien werden natürlich immer getragen. Das ist eine klassische Momentum-Aktie. Das sehen wir dann auch gleich im Chart. Die werden natürlich klassisch getragen, auch von Institutionellen. Und das bedeutet aber auch, wenn sich hier die Institutionellen mal irgendwann verabschieden, aus irgendeinem Grund, ne, dann werden das die Kleinanleger nicht aufhalten, und dann muss man einfach auch für sich selbst sagen, okay, Stecker ziehen, raus, weg damit. Okay? Wenn die Aktien natürlich, solange sie die Institutionellen lieben, ist das alles gut, und dann sollte man auch, wenn man sie hat, dabei bleiben. Dann, was können wir uns noch anschauen? Dividenden, sie schüttet keine Dividenden aus, ne? Also im Sinne einer Wachstumsaktie macht das durchaus Sinn, dass man keine Dividenden ausschüttet. Und wir sehen hier, die Performance year to date ist knapp 30%, also sehr, sehr gut, seit Anfang des Jahres 30% gemacht. Und damit weiß ich schon mal, ohne dass ich mir den Chart anschauen muss, dass sie besser ist als der S&P 500, weil der liegt ungefähr so, glaube ich, bei 17-18% zu 30%. Das heißt, also die Aktie hat deutlich besser performt als der S&P. Und auch das gibt mir einen Hinweis, dass es eine Aktie ist, die also von Anlegern geliebt wird und wo Anleger gern ihr Geld investieren, sonst wäre sie nicht deutlich stärker gelaufen als jetzt beispielsweise der S&P 500. So, was ist noch eine Seite, die ich mir gerne anschaue? Das ist hier auf Yahoo Finance. Da findet man dann auch immer mal noch Informationen. Und da ist zum Beispiel für mich immer interessant dieser kleine Punkt hier, nämlich Analyst Recommendations. Also wie sehen das die Analysten? Und da sehen wir, dass es hier, da seht ihr hier nach den Punkten, also grün ist starke Käufe und rot ist Verkäufe. Und dass man jetzt zuletzt, also von Juli auf Oktober, ein bisschen eine Veränderung gesehen hat, nämlich von sehr, sehr starken Kaufempfehlungen hin, dass wir jetzt momentan von Analystenseite eher hören, halten oder sogar verkaufen. Und das ist auch interessant in dem Zusammenhang, weil es ja so viele institutionelle Anleger gibt, die durchaus für solche Empfehlungen empfänglich sind. Okay, so, und jetzt machen wir aber das, was spannend ist, nämlich wir gehen mal in die Aktie selbst hinein und schauen uns das Ganze an. So, und dann schauen wir uns erstmal den langfristigen Chart an. Wir sehen also hier 2005 oder Anfang 2006 ist die Firma also an die Börse gegangen, zu einem damaligen Preis von, oder auf heute umgerechnet, 90 Cent. Aktuell ist es bei knapp 60 Dollar. Also brauchen wir nicht drüber reden, war eine tolle Wertentwicklung. Die Aktie hatte vor einigen Wochen einen 50-1 Split. Ne? Also war eine sehr teure Aktie, ein paar tausend Dollar hat die gekostet. Und dann hat man die Aktie 1 zu oder 50 zu 1 gesplittet. Das heißt, also wer eine Aktie hatte, hatte hinterher 50 im Depot. So, wir sehen, dass die Aktie eigentlich das macht, was eine Aktie machen soll, nämlich von links unten nach rechts oben laufen. Und wir sehen aber auch, dass es zwischendurch immer mal wieder doch Rücksetzer gibt. Und da können wir mal gucken, was sind das für Rücksetzer? Da sehen wir einmal hier in der Finanzkrise, da ist die Aktie gefallen und ich messe sowas auch ganz gern mal. Wie viel war das? Da geht es jetzt nicht um den genauen Kommawert, aber hier, da sehen wir, die Aktie ist damals 75% gefallen. Klar, Restaurants leiden in solchen großen Rezessionen, weil die Menschen dann kein Geld ausgeben. Ne? Und ich habe euch ja schon gesagt, in dem quasi Vor-Ort-Live-Report, es war auch nicht so billig. Ne? Also es kostet schon auch ein bisschen Geld und dann gehen die Leute einfach nicht mehr hin, geben kein Geld aus. Dann hatten wir hier 2012 mal einen etwas größeren Rücksetzer, können wir auch mal messen. So, das waren so um die 45%, also auch ganz ordentlich. Dann hatten wir hier mal eine größere Krise 2015, das war diese Geschichte mit diesem Norovirus. Ne? Da ist die Aktie 66% gefallen und das musst du dann erstmal durchhalten. Sowas, ne? Ich bin da nicht kein Fan davon, dass ich dann sage, hier von August 2015 bis in den Februar 2018, das sind 2,5 Jahre, so eine Aktie einfach zu halten, wenn sich der Wert dann fast drittelt. Und wie gesagt, das kannst du vorneweg nicht wissen, aber irgendwann ist bei mir mal die Reißleine. Und dann, als die Aktie hier wieder in den höher gegangen ist, dann habe ich sie gekauft. Allerdings dann hier in Corona, als dann Corona losging, wieder verkauft. Ne? Also hier diese kleine Phase war ich dabei. Und danach habe ich sie so ein bisschen aus den Augen verloren und habe sie nie wieder so richtig auf dem Schirm gehabt. Und dann haben wir hier nochmal gesehen, gab es hier zuletzt einen Rücksetzer 21, als ja allgemein der Markt einen Rücksetzer gemacht hat. Und da ist sie hier knapp 40% gefallen, also auch deutlich mehr als beispielsweise der Nasdaq oder der S&P 500. Und damit kann ich schon eines mal sehen. Diese Aktie hat also ein hohes Beta, nennt man das. Das heißt, sie performt oder sie bewegt sich deutlich mehr als der Markt in beide Richtungen. Wenn also der Markt weiterhin nach oben geht und jetzt aus der Firma heraus nichts Negatives kommt, dann sollte diese Aktie, wenn man zumindest, wenn sie das Muster der Vergangenheit fortsetzt, besser laufen als der Markt. Allerdings, wenn der Markt mal insgesamt dreht und nach unten geht, dann sollte diese Aktie auch deutlich underperformen, das heißt auch schlechter laufen als dann der gesamte Markt. Und das ist schon mal eine Info, mit der ich was anfangen kann als Händler. So, wir sehen jetzt hier noch, und das können wir vielleicht mal noch ein bisschen größer machen, wie gesagt, keine Indikatoren oder irgendwelches Gedöns drin. Ne? Wir sehen jetzt hier, die Aktie hat dann ihr Hoch gemacht, im April 24, ging dann so ein bisschen seitwärts, ist einmal noch kurz nach oben gegangen und jetzt ist sie dann hier nach unten gegangen und wir sind noch nicht wieder da, wo wir mal waren. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich noch am Preis vom März. Also wir sind hier vom Hoch noch ein bisschen entfernt. Das Hoch, vom Hoch sind wir jetzt aktuell ungefähr so 13-14% entfernt. Ne? Also das ist so ein bisschen die, was wir jetzt wechseln. Okay, gehen wir mal ein bisschen einen kleineren Chart hinein und da sehen wir hier einen Wochenchart und was wir hier sehen können, ist dieser Rücksetzer zuletzt. Ja, wir sehen hier so eine kleine Seitwärtsphase, nochmal so ein Fake-Out nach oben mit auch sehr, sehr hohen Volumen und dann ging es nach unten weg. Sowas, wenn du sowas siehst im Chart, ist das immer ein Warnsignal. Ne? Vor allen Dingen, wenn der Markt nach oben geht, kann das nicht halten, geht dann wieder runter, dann weißt du, da hat wahrscheinlich der ein oder andere Institutionelle mal ein bisschen was an den Markt gegeben. So, dann fiel die Aktie hier runter und jetzt momentan macht sie sich wieder nach oben. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ganz übergeordnet, muss man einfach sagen, okay, ist die Aktie nach wie vor in einem intakten Aufwärtstrend. Ja, also wenn wir das hier sehen, wir haben steigende Tiefs, steigende Hochs. Also ganz klar, was wir natürlich nicht wissen, ist, wie wird das Ganze jetzt weitergehen. Das heißt, wir können natürlich jetzt hier hochgehen auf ein neues Hoch. Wir können aber natürlich auch hier runtergehen. Dann würden wir hier mit dem Bruch dieser Tiefs im Bereich so um 48, 49, würden wir dann den bislang bestehenden Aufwärtstrend brechen. Okay, das heißt also, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind bei 60 und das Hoch ist irgendwo bei 8 oder das Tief ist bei 48 etwa, sind das ungefähr 20%. Das heißt also, wenn ich jetzt diese Aktie kaufe, Gerade längerfristig muss ich für mich einfach kalkulieren, die Aktie kann durchaus 10-15% fallen und ist trotzdem keine Änderung im Trend. Es ist trotzdem dann keine Trendänderung. Es wäre alles noch intakt. Erst wenn sie mehr als 20% fällt, dann hätte ich eine wirkliche Trendänderung hier im Tageschart, im Wochenchart. So, aber das war schon das Stichwort. Wir gehen mal auf den Tageschart. Und da sehen wir hier eigentlich eine recht gute Entwicklung. Nämlich, wir sehen hier, es ging nach unten, also auch recht rabiat. Und das ist spannend, nämlich hier seht ihr, dass hier war dieser Split, 50-1. Und danach, wie oftmals, wenn solche Splits passieren, geht es im Vorfeld nach oben und dann ging es nach unten. Und dann sehen wir nochmal hier ein sehr, sehr großes Volumen am 13. August. Und was ist da passiert? Da ist Folgendes passiert, nämlich da hat Starbucks angekündigt, dass sie einen neuen CEO haben. Ich sage mir, okay, was hat das damit zu tun? Ja, der CEO, das ist eben der ehemalige CEO oder bis zum damaligen Zeitpunkt der CEO von Chipotle gewesen. Und das hat ja dann bei Starbucks auch zum großen Sprung geführt. Die Starbucks-Aktie ist da deutlich gestiegen, weil man gesagt hat, hey, der Mann kann was. Der hat Chipotle so groß gemacht und deswegen holen wir uns den jetzt mal. Kriegt ein Riesenpaket, ich glaube über 100 Millionen Gehalt und so, aber warum auch nicht? So, und wir sehen aber, dass das auch der Punkt war, wo die Chipotle-Aktie dann wieder gekauft wurde. Also hier Earnings, immer wenn die hier grün sind, seht ihr hier, die haben immer überrascht im Positiven, also sowohl Earnings als auch Umsatz. Jetzt hier wieder Earnings und auch Umsatz. Ihr seht aber eben auch, dass beispielsweise hier die Earnings haben überrascht und trotzdem ist die Aktie erstmal ein bisschen nach unten gegangen. Und trotzdem war das dann in der Nähe des Tiefs, aber nur weil Earnings kommen, die positiv sind, heißt nicht, die Aktie muss steigen, das kennt ihr. So, wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, dann müssen wir sagen, auf Tagesbasis hat die Aktie mittlerweile wieder einen Aufwärtstrend ausgebildet. Könnt ihr euch auch ganz simpel hier einzeichnen, also wir sehen hier, machen wir sogar nochmal so hier vielleicht, dann sehen wir hier auf jeden Fall einen intakten Aufwärtstrend. Wir liegen über den gleitenden Durchschnitten, also die Aktie zieht zuletzt wieder ganz gut mit. Und wenn wir vielleicht als letztes nochmal eins machen, nämlich, dass wir uns nochmal anschauen, wie läuft sie denn in den letzten Tagen, Wochen gegen den S&P 500. So, und das können wir ja sehr simpel machen, indem wir uns das hier einfach mal als Chart anschauen. So, und da sehen wir hier, dass sie die ganze Zeit also immer besser lief als der S&P. Dann kam hier dieser Rückgang und dann hat sie so ungefähr ab ihren Tief, so ab Juli, August wieder angefangen, besser zu laufen als der S&P, aber jetzt auch nicht noch nicht überragend. So, was wäre jetzt mein Fazit zur Chipotle Mexican Grill Aktie? Also, wir haben hier auf jeden Fall eine Aktie, die langfristig überzeugt. Das hat man hier ganz, ganz klar in dem langfristigen Chart gesehen. Und grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass eine Aktie, die in der Vergangenheit gut gelaufen ist, ja irgendetwas, die Firma macht irgendetwas richtig. Und dann schreibe ich das lieber in die Zukunft fort und sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die weiterhin etwas richtig machen, ist groß. Genauso übrigens, wie ich bei einer Firma, die die letzten 5 oder 10 Jahre gefallen ist, tendenziell eher ein bisschen negativ bin und sage, die haben ganz, ganz viel falsch gemacht. Da muss erstmal eine große Trendwende kommen, damit es dann auch wirklich besser wird. Da muss irgendwie was Neues kommen. Und genauso bräuchte es eben hier erstmal einen negativen Impuls, damit die Aktie jetzt nach unten wegtreten, dass man sagt, die Story ist vorbei, weil bloß wenn man sagt, die ist vielleicht ein bisschen zu teuer oder so, dann ist ja die Story nicht vorbei. Und deswegen wäre das grundsätzlich eine Aktie für mich, die ich kaufen würde, also die ich auch ins Depot nehmen würde. Allerdings momentan aufgrund der Earnings, die am 29. kommen, also jetzt in 8 Tagen von hier aus, würde ich mich jetzt in den nächsten 8 Tagen zurückhalten, würde nichts machen, überhaupt nichts, würde sie einfach nur beobachten. Das heißt, ich würde die Aktie aus diesem Grund auf die Watchlist schieben und würde sagen, okay, schaue ich mir mal an und wenn es dann was Gutes ist, dann, wenn die Earnings nicht negativ überraschen, dann würde ich mir tatsächlich einen charttechnischen Einstieg suchen. Das ist tendenziell eher was fürs Langfristdepot, nicht unbedingt fürs Trading. Klar, traden kann man das auch, aber für mich wäre das eher was fürs Langfristdepot und dann würde ich die Aktie eher wieder reinnehmen. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal abwarten, was die Earnings bringen. Können wir ja nochmal im Nachgang etwas machen. Wenn die Earnings dann da waren, dann schauen wir uns das an. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie siehst du die CMG? Das Ganze dient einfach nur, wie geht man immer wieder mit derselben Vorgehensweise an eine Aktie heran. Also erstmal so ein bisschen Produktrecherche. dann sich mal die Firma als solches anschauen, die Historie anschauen, die aktuelle Situation anschauen und dann einfach entscheiden, ist es ein Kauf oder ist es keiner. Also ein ganz simpler, strukturierter Prozess und nicht einfach so nach Bauch oder nach sonst einem Gefühl kaufen, sondern wirklich nach einem Prozess kaufen. So, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ich wieder eine Aktie für euch analysieren soll, es muss nicht irgendwas zum Essen sein, okay, es kann auch mal was anderes sein, dann sagt mir Bescheid, schreibt mir das in die Kommentare und dann machen wir das. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, tschüss, servus, macht's gut, bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo stehst du jetzt, was sind deine Ziele, wo willst du hin? Und wir schauen auch, ob wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können. Und du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf einer Stufe ist, wo du noch hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können und auch du kannst das erreichen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensraube.de/termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye.